Heute möchte ich mit euch in den ersten Petrusbrief reinschauen, im zweiten Kapitel, und werde euch dann gleich einladen, die Stelle aufzuschlagen. Aber bevor ihr das tut, möchte ich euch eine Frage stellen und ihr könnt dann kurz drüber nachdenken. Ihr dürft auch gern laut was sagen, also kennt eure Gemeindekultur natürlich nicht so. Aber ich möchte dich einladen, über den Satz nachzudenken: beim Wort Gemeinde denke ich an. Ja? Vervollständige für dich den Satz: beim Wort Gemeinde denke ich an. Woran denkst du, wenn du an Gemeinde denkst? An die Gemeinschaft, genau, Sammlung, ja? Liebe, Braut Christi, Botschaft, yes. Super. Arbeit, genau. Unmöglich, ja. Wie meine Familie, genau. Bereitschaft, Gott ehren. Unterstützung, genau. Bunter Mix, genau. Gottes Familie oder Volk, ja. Super, super Antworten. Ganz viele verschiedene Antworten. Manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr seid eine super Gemeinde hier, glaube ich, aber manchmal, mir geht es so, manchmal kann es auch, ist es nicht immer so leicht, oder? Gemeinde zu sein, miteinander, irgendwer hat ja gesagt, unmöglich wie meine Familie, gell? Das ist manchmal durchaus turbulent. Manchmal fühlen wir uns allein und klein. In einer ja, Welt, die irgendwie auch bedrohlich ist, immer wieder mal. Und deswegen finde ich den ersten Petrusbrief so wichtig für uns. Weil der erste Petrusbrief uns hilft, das große Bild zu bekommen. Bei Gemeinde ist es oft so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, in Wien haben wir diese riesen Museen, halt das Kunsthistorische Museum, gell, und da hängen so riesen Gemälde drinnen. Und wenn man nahe an denen steht, dann sieht man ganz viele Details. Und es ist echt faszinierend. Aber um das ganze Bild zu sehen, musst du echt zurücktreten, einige Schritte, um das große Ganze zu sehen. Und erst dann erschließt sich uns das Bild. Und so ähnlich ist es mit Gemeinde. Wir sind halt mittendrin in einer Gemeinde. Gell? Ihr seid mittendrin in einer Gemeinde und wir beschäftigen uns oft mit den Details, mit den kleinen Dingen und sehen die und die sind uns sehr nah vor Augen. Und manchmal ist es wichtig, dass wir ein paar Schritte zurücktreten, um das große Ganze zu sehen. Und das möchte ich, dass wir das heute mit unserem Text tun. Und jetzt dürft ihr, wenn ihr eine Bibel dabei habt, aufschlagen, den ersten Petrusbrief im Kapitel 2. Wir werden die Verse 9 bis 12 lesen. Wenn ihr auf eurem Handy mitlest, dürft ihr das gern rausholen an der Stelle und in eure Bibel-App gehen. Aber es ist hilfreich, wenn ihr den Text vor euch habt. Erster Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 9 bis 12. Ich lese aus der Basisbibel heute vor. 1. Petrus 2, 9 bis 12. Aber ihr seid das erwählte Volk, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, eine Gemeinschaft, die in besonderer Weise zu Gott gehört. Denn ihr sollt die großen Taten Gottes verkünden. Er hat euch nämlich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Ihr, die ihr früher nicht sein Volk wart, seid jetzt Gottes eigenes Volk. Ihr, die ihr früher keine Erbarmen fandet, erfahrt jetzt seine Barmherzigkeit. Meine Lieben, ihr seid Fremde und Gäste in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, gebt nicht den Begierden unserer menschlichen Natur nach, die euch von innen her verderben wollen. Führt ein vorbildliches Leben unter den Völkern. Sie reden zwar noch schlecht über euch, als wärt ihr Verbrecher, aber gleichzeitig sehen sie eure guten Werke. Deshalb werden sie am Tag des Gerichts Gott loben. Herr, ich danke dir noch einmal, dass wir dein Wort in Händen halten dürfen. Und ich bete, so wie wir dein Wort in unseren Händen halten, dass du unser Leben in deine Hände nimmst, um uns dem Bild deines Sohnes ähnlicher zu machen. Amen. Ich habe schon am Anfang gesagt, dieser Text und dieser Brief helfen uns, zurückzutreten, das große Ganze zu sehen, das große Bild von Gemeinde zu betrachten. Und wir werden drei Dinge heute genauer anschauen in dem Text. Und zwar ist es unsere neue Identität, eine neue Identität, ein neues Lebensziel und ein neuer Lebensstil. Also eine neue Identität, ein neues Lebensziel und ein neuer Lebensstil. Petrus beginnt damit in diesem Abschnitt, dass er die Gläubigen da anspricht und ihnen sagt, wer sie sind. Gell? Und er verwendet hier großartige Worte, oder? Ihr seid das erwählte Volk, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, eine Gemeinschaft, die in besonderer Weise Gott gehört, oder ein Volk zum Eigentum, steht in wörtlicheren Übersetzungen. Und das ist echt spannend, dass er diese Gläubigen so anspricht. Weil wenn wir ganz am Anfang des Briefes lesen, wer diese Leute waren, dann lesen wir, ich lese euch das kurz vor im ersten Kapitel, ganz am Anfang, an alle Menschen, die Gott erwählt hat und die in der Fremde verstreut leben. In Pontus, Galatien, Kappadokien, in der Provinz Asia und Bithynien. Das waren Gläubige, das waren Christen, die in der heutigen Türkei gelebt haben, verstreut, in kleinen Gemeinden, so wie ja, ihr hier heute Morgen, wie viele andere Gemeinden in ganz Österreich. Nicht große Gruppen, sondern relativ kleine Gruppen. Und was auch an denen waren, da waren einige Leute dabei, die waren aus dem jüdischen Volk, die Jesus als ihren Messias angenommen haben. Aber viele von ihnen waren aus diesen Volksgruppen, die halt dort gelebt haben, gell? Eben in Pontus, in Galatien, Vorarlberger, Steirer, Wiener, ja? Ganz unterschiedliche Leute aus der ganzen Welt zum Teil verstreut, die sich halt dort angesiedelt haben. Eine bunte Mischung, die sich in kleinen Versammlungen, kleinen Gemeinden getroffen haben, um das Wort Gottes zu hören, um Jesus anzubeten, um ihm nachzufolgen. Mitten in einer Gesellschaft, die so ganz anders war, die viele andere Götter angebetet hat, die gedacht haben, ihr seid völlige Spinner. Ihr habt ja nicht einmal einen richtigen Gott. Also wenn man eine richtige Religion hat, dann hat man irgendwo ein Götterbild. Ja? Das hatten die Christen natürlich nicht. Ja? Weil sie wussten, na, der Gott, den wir anbeten, ist der Gott, der den Himmel und die Erde geschaffen hat. Wir können uns niemals ein Bild von ihm machen. Aber er hat seinen Sohn gesandt. Er selbst ist in diese Welt gekommen, in Jesus Christus, um uns zu erretten. Und sie waren auch verdächtig für die Leute. Sie waren nicht nur, die Leute haben tatsächlich gedacht über die Christen, die sind Atheisten, eben weil sie kein Götterbild haben, gell? Aber sie haben auch gedacht, sie sind Anarchisten. Sie sind gefährlich für den Staat, weil sie nämlich gesagt haben, na, nicht Cäsar in Rom ist Herr, sondern Christus ist Herr. Jesus ist der Herrscher, dem wir folgen. Deshalb waren sie verdächtig für die Leute. Und so sind sie Jesus in einer Situation nachgefolgt, wo viele auf sie herabgeschaut haben. Vielen kamen sie verdächtig vor. Und ich kann mir vorstellen, es war entmutigend. Und wenn ihr den ersten Petrusbrief lest, dann kommt es immer wieder durch, dass es Situationen gegeben hat, wo sogar so beginnende Verfolgung ein bisschen da war. Und deswegen ermutigt Petrus diese Gemeinden, ein paar Schritte zurückzutreten. Und daran zu denken, wer sie sind, wozu sie berufen sind, was ihr Ziel ist und was ihr neuer Lebensstil ist. So. Das war ein bisschen weiter ausgeholt, aber das ist ganz wichtig, dass wir das wissen für das, was jetzt kommt. Weil nämlich die Begriffe, die Petrus hier im Vers 9 verwendet, Begriffe sind, die kommen aus dem Alten Testament. Ihr wisst es vielleicht eh. Vielleicht erzähle ich euch gar nichts Neues, aber das sind Begriffe, die eigentlich für das Volk Israel sind. Für das Volk, das Gott sich erwählt hat, wo wir heute vom Josef vorher gehört haben, wie Gott mit einer Familie begonnen hat und wie er sie bewahrt hat durch Josef, hat er sie nach Ägypten gebracht und dort sind sie zu einem Volk geworden. Und dann hat Gott sie aus Ägypten, aus der Sklaverei rausgebracht und gesagt, ihr seid mein Volk, euch habe ich erwählt. Und er hat den Bund mit ihnen geschlossen am Sinai. Und er hat gesagt, an euch soll sichtbar werden, wie groß ich bin. An euch sollen alle Nationen erkennen, wer ich bin. Natürlich, wenn wir das restliche Alte Testament lesen, dann merken wir, das hat nie so richtig funktioniert in der Geschichte. Aber das war ihre Berufung. Gottes erwähltes Volk zu sein. Seine heilige Nation. Ein Volk von Priestern. Und Priester haben natürlich zwei Funktionen gehabt damals. Gell? Das eine war, das Volk vor Gott zu vertreten, für die Menschen zu beten, die Menschen zu Gott zu bringen. Und die andere Funktion natürlich, Gott zu den Menschen zu bringen, den Menschen von Gott zu erzählen. Das lesen wir auch im Alten Testament. Und das war auch die Aufgabe des Volkes Israel, das sie nie so richtig erfüllt haben. Und jetzt sagt Petrus zu diesen Gläubigen aus vielen verschiedenen Nationen, das seid ihr. Gott hat euch auserwählt. Gott hat euch berufen, sein priesterliches Volk zu sein. Ihr Gläubigen, ihr, die ihr in so kleinen Gemeinden seid, wie wir heute Morgen, ihr seid ein königliches Geschlecht, weil ihr zu Gott gehört. Das ist eure neue Identität. Das ist gewaltig, oder? Das hilft uns, gerade in so Situationen, wenn wir Anfeindungen begegnen. Wenn wir denken, ja, was macht das schon? Wenn wir ein paar uns hier treffen und Gottesdienst feiern, den meisten Leuten ist das eh völlig wurscht. Na, wir gehören zu diesem Volk dazu. Wir sind ein Teil dieses erwählten Volkes Gottes, dieser königlichen Nation, dieses priesterlichen Geschlechtes auf der ganzen Welt. Und es tut uns echt gut, oder, daran zu denken, na, es sind nicht nur wir hier heute, die sich versammeln, es sind Menschen an vielen anderen Orten in Österreich, in Europa, auf der ganzen Welt. Das ist auch das Tolle an Langham, dass wir auch Kontakt haben zu Geschwistern in Afrika, in Asien, in Südamerika und von ihnen auch lernen und merken, wir sind nicht allein. Wir gehören zueinander, weil wir zu Gott gehören. Das ist unsere neue Identität. Und ihr habt eine besondere Identität hier als Vorarlberger, auch in Österreich, oder? Es ist echt was Besonderes. Und ich war so froh, als ich eben das erste Mal hierher gekommen bin. Es ist ein besonderes Ländle, gell? Ist das Ländle. Und ich liebe eure Sprache und so. Und auch die Kultur, die Freundlichkeit der Menschen. Ihr seid was Besonderes. Und wir als Gottes Volk sind echt was Besonderes. Und das Besondere auch an uns ist, wir sind so verschieden. Manchmal denke ich mir auch in der Gemeinde, wo ich bin, in Wien, ich würde mit all diesen Leuten wahrscheinlich nie an einem Ort zusammen sein, mit vielen von ihnen, weil wir so unterschiedlich sind. Was unseren kulturellen Hintergrund angeht, wo wir herkommen, auch was wir vielleicht politisch denken oder so, gell? Aber weil wir zu Jesus gehören, gehören wir zusammen. Sind wir eins. Wir haben eine neue Identität, die noch viel stärker ist, als wer wir als Vorarlberger, Steirer, Wiener sind. Ja? Weil wir zu Jesus gehören, gehören wir zusammen. Das ist unsere neue Identität. Das zweite ist, wir haben ein neues Lebensziel. Und das lesen wir dann in den Versen 9b, 9b und 10. Ja. Da steht dann, er hat euch nämlich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen. Ihr, die ihr früher nicht sein Volk wart, seid jetzt Gottes eigenes Volk. Ihr, die ihr früher kein Erbarmen fandet, erfahrt jetzt seine Barmherzigkeit. Unser neues Lebensziel als Gemeinde Jesu, als Volk Gottes ist, dass wir seine großen Taten verkünden. Dazu sind wir berufen. Und der Petrus erinnert die Christen dort dran, oder? Er sagt, ihr wart früher in der Finsternis. Ihr habt Gott nicht gekannt. Ihr seid anderen Göttern nachgelaufen und euer Leben war leer und sinnlos, finster, dunkel. Aber jetzt hat Gott euch in sein Licht gerufen. Ihr wart eben nicht ein Volk, jetzt aber seid ihr ein Volk Gottes. Ihr habt früher kein Erbarmen empfangen, jetzt aber habt ihr Erbarmen empfangen. Das Spannende übrigens an diesem letzten Teil ist, dass Petrus hier aus dem Alten Testament zitiert, aus dem Propheten Hosea, und er macht es in seinem Brief immer wieder, dass er Dinge nimmt, die eigentlich zum Volk Israel gesagt wurden damals, und sie jetzt anwendet auf diese Gläubigen. Das ist ganz spannend, weil er ihnen damit auch sagt, unter anderem, ihr seid mit hineingenommen in Gottes Geschichte mit dem Volk Israel. Gott hat euch hineingeschrieben in seine Geschichte, die ihr eben von Natur aus nicht Erbarmen empfangen habt, nicht unter der Gnade Gottes wart, aber Gott hat euch seine Gnade geschenkt. Gott hat euer Leben verändert. Und wenn du heute Morgen hier bist, ich nehme an, die meisten von euch sind Christen, ich kenne euch natürlich nicht, aber wenn du Christ bist, dann sagst du, ja, das stimmt. Gott hat mein Leben verändert. Bei einigen von euch wird es ganz radikal gewesen sein, oder? Vielleicht von einem Moment auf den anderen, dass dir Gott begegnet ist, dass Jesus in dein Leben gekommen ist. Und das hat auf einmal alles verändert. Bei anderen von uns war es vielleicht ein Prozess. Vielleicht sind wir, ich bin in einer gläubigen Familie aufgewachsen. Aber ich kann sagen, Gott hat mein Leben verändert. Er ist mit seinem Licht in mein Leben gekommen. Ich habe Erbarmen empfangen. Ich lebe in seiner Gnade. Und das ist jetzt mein Lebensziel. Seine großen Taten zu verkündigen. Anderen zu erzählen, wer dieser großartige Gott ist, der Geschichte schreibt, natürlich im großen Stil mit dieser ganzen Welt. Gell? Aber auch mit mir persönlich. Gottes große Taten zu verkündigen. In meinem Leben und auf der ganzen Welt. Das ist unser Lebensziel als Gemeinde. Deswegen können wir ein Ort der Hoffnung sein, auch in schwierigen Zeiten. Und wir haben schwierige Zeiten durchgemacht, oder? Wir sind noch mittendrin. Mit der Pandemie, die uns noch immer begleitet, mit dem Krieg in der Ukraine, mit der wirtschaftlichen Lage. Es sind schwierige Zeiten, wo viele Menschen Sorgen haben. Und es kann sein, dass du dir auch Sorgen machst. Aber gerade dann ist es so wichtig, dass du und ich, dass wir uns daran erinnern, wer unser Gott ist. Dass wir uns an seine großen Taten erinnern. Dass wir uns daran erinnern, dass er der gleiche Gott ist wie damals. Der Gott, der rettet. Der Gott, der sein Volk befreit. Der Gott, der uns ans Ziel bringen wird. Und wir sind Teil seines Volkes. Wir haben ein neues Lebensziel, Gottes große Taten zu verkündigen. Und wir haben einen neuen Lebensstil, der damit einhergeht. Und das sind die letzten beiden Verse, die Verse 11 bis 12. Und das ist spannend auch, was Petrus hier macht, weil wir haben immer so ein, wer ihr früher wart und wer ihr jetzt seid. Und er springt hier hin und her, gell? Und hier beginnt er jetzt damit, dass er sagt, meine Lieben, ihr seid Fremde und Gäste in dieser Welt. Und da einige alte Übersetzungen haben, wie beisassen. Hat jemand von euch eine Elberfelder da? Oder ja? Kannst du kurz vorlesen, was da steht? Genau. Ja, genau. Super, danke. Als Beisassen und Fremdlinge, das sind alte Wörter. Aber es bedeutet im Prinzip, dass er sagt, in Bezug auf diese Welt jetzt, in der ihr lebt, seid ihr Ausländer. Ihr seid Leute, die ihre Heimat nicht mehr hier haben, die einen neuen Reisepass bekommen haben. Eine neue Staatsbürgerschaft. Eure Staatsbürgerschaft, weil ihr zu Jesus gehört, ist jetzt im Himmel. Und ihr seid jetzt Fremde und Gäste in dieser Welt. Ich meine, das bedeutet, wir dürfen diese Welt natürlich genießen und uns freuen daran. Aber diese Welt, so wie sie jetzt ist, diese Gesellschaft, wie sie jetzt ist, das ist nicht unsere Heimat. Wir fühlen uns auch fremd hier, oder? Wir sind Fremde. Und er beschreibt dann, wie was normal ist in dieser jetzigen Welt, oder? Dass er sagt, gebt nicht den Begierden unserer menschlichen Natur nach, die euch von innen her verderben wollen. Wie ihr auch früher wart. Diese Identität, die wir in unserer Gesellschaft sehen, die uns auch prägen will, oder? Jemand hat einmal gesagt, wir leben in der I-World. Und das ist natürlich einerseits eine Anspielung aufs iPhone, gell? Aber die I-World ist diese Welt, in der das Ich im Zentrum steht. In der ich derjenige bin, der definiert, was gut ist. Und gut ist das, was gut tut und was sich für mich gut anfühlt. Wo ich im Zentrum stehe, wo meine Wünsche, meine Ziele, meine Selbstverwirklichung, das ist das, was zählt. Die I-World. Die sehr subjektiv ist, oder? Und ihr kennt das wahrscheinlich. Das ist das, was normal ist, oder? Was uns umgibt. Das ist das, wo Petrus an dieser Stelle sagt, das sind diese fleischlichen Begierden. Das ist unsere alte Identität. Das ist das, was nicht mehr zu uns gehört. Eigentlich. Weil letzten Endes diese Dinge uns kaputt machen. Weil diese Wünsche, die wir von Natur aus haben, wo wir denken, ich brauche das, damit ich ein erfülltes Leben habe, mich immer weiter von Gott wegbringen. Weil wir von Natur aus als Menschen so sind, dass wir nicht Gottes Willen suchen, sondern eben unsere Erfüllung ohne Gott. Ich möchte eigentlich mein eigener Gott sein. Das ist diese Haltung, oder? Die uns letzten Endes kaputt macht. Und wo Petrus sagt, wenn wir zu Jesus gehören, gehört es nicht mehr zu uns. Es gehört nicht mehr zu unserer neuen Identität. Das passt nicht mehr zu uns als Staatsbürger des Himmels. Stattdessen sagt er, wie wir leben sollen. Führt ein vorbildliches Leben unter den Völkern. Wir haben vorher darüber geredet, dass wir auf Gottes große Taten hinweisen. Und wir tun das, oder, sehr oft durch das, was wir sagen. Dass wir Menschen davon erzählen, wer Jesus ist, was er in unserem Leben getan hat. Und das ist total wichtig, dass wir das tun. Aber hier sagt Petrus etwas anderes. Und das, in der Bibel ist es immer so. Die beiden Dinge gehören zusammen. Hier sagt er, weist auf Gott hin durch euer Leben. Euer Leben ist genauso eine Botschaft. Wie ihr euren Job macht, wie ihr eure Beziehungen lebt, wie ihr eure Geschäftsbeziehungen lebt, weist auf Gott hin. wie wir miteinander umgehen. Und ich bin so dankbar für die Geschichte, die du erzählt hast, ja, von deiner Arbeit im Altenpflegeheim und wie du einfach da warst. Das ist eine sehr, sehr starke Botschaft. So ein Leben zu führen, das auf Jesus hinweist. Warum? Weil uns Leute oft misstrauisch anschauen, oder? Weil Menschen denken, hey, die spinnen doch irgendwie, das sind in einer Sekte oder so. Das sind nicht ganz, ganz richtig im Kopf. Aber Petrus sagt ja, selbst wenn sie das tun, wenn sie euch verleumden, wenn sie schlecht gegen euch reden, werden sie euer Leben anschauen und irgendwie sagen, da ist doch mehr. Da ist doch mehr da, als ich irgendwie begreifen kann. Da ist etwas da, was in mein Herz reinredet. Und sehr oft ist es unser Leben, das unseren Worten Glaubwürdigkeit gibt oder nimmt, oder? Je nachdem, wie wir leben, machen wir es Menschen einfacher, das Evangelium zu verstehen, oder schwerer. Und das Ende ist ganz, ganz spannend, das Ende dieses Verses. Deshalb werden sie am Tag des Gerichts Gott loben, weil sie eure guten Werke sehen. Die alte Übersetzung lautet am Tag der Heimsuchung, gell? Also übersetzt Elberfelder. Und das ist ein bisschen das. Hat so ein bisschen ein breiteres Bedeutungsfeld. Es kann das heißen, am Tag des Gerichts, wenn Gott kommt, oder auch wirklich am Tag, wenn Gott sie heimsucht, ihnen begegnet, auch in seiner Gnade, werden sie Gott loben. Das heißt eben, dass euer Leben ganz, ganz wichtig ist. Euer Lebensstil bewirkt viele Menschen manchmal mehr, als ihr ahnt. Und vielleicht gerade eben mit der anderen Geschichte, die wir vorher gehört haben, den Hans war das, glaube ich. Manchmal sagen Menschen sehr starke Dinge und lehnen, sagen, nein, ich lehne das total ab, was du glaubst. Aber sie sehen unser Leben. Und manchmal braucht es Zeit und der Heilige Geist wirkt manchmal echt im Verborgenen und wir sehen das nicht. Und ich bin überzeugt davon, dass wir im Himmel Überraschungen erleben werden. Dass Leute da sein werden, mit denen wir nicht gerechnet haben, vielleicht. Und die werden sagen, ja, ich habe zwar geschimpft, lange Zeit, und nach außen wollte ich gar nicht so zugeben, aber dein Leben, euer Leben, das hat mich bewegt. Und ihr habt gemerkt, da ist mehr da, als ich am Anfang zugeben wollte. Und ihr habt angefangen, über diese Botschaft nachzudenken. Das ist mein Gebet, dass Gott es verwendet, oder? Dass Gott unser Leben verwendet, um das Evangelium zu unterstreichen. Dass wir es nicht durchstreichen mit unserem Lebensstil, sondern unterstreichen. Und mit diesen Worten möchte ich euch ermutigen, hier ihr als Gemeinde in Dornbirn, dass ihr wisst, dass wir gemeinsam wissen, wir sind Teil des großen Volkes Gottes. Auf der ganzen Welt und durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch. Ihr seid nicht allein. Auch wenn ihr manchmal das Gefühl habt, vielleicht, dass eure Kinder die einzigen im kleinen freikirchlichen Religionsunterricht sind. Oder dass ihr in der Arbeit die einzigen Christen seid. Du bist nicht allein. Du hast eine neue Identität in Christus. Du hast ein neues Lebensziel. Großen Taten Gottes zu verkündigen. Und ich möchte euch ermutigen, diesen neuen Lebensstil mehr und mehr zu leben. Wo wir immer wieder Entscheidungen treffen müssen, oder? Dass wir nicht dieser Botschaft der I-World folgen, die das Ich ins Zentrum setzt und meine Wünsche und dass ich mich voll auslebe, sondern dass ich sage, nein, ich möchte so leben, dass mein Leben das Evangelium sichtbar macht. Damit andere auch diesen Herrn kennenlernen und ihr Leben verändert wird für alle Ewigkeit. Damit möchte ich uns ermutigen und möchte jetzt an dieser Stelle noch mit uns beten. Herr, wir danken dir für diese Worte, die der Apostel Petrus geschrieben hat, so eben vor fast 2000 Jahren an kleine Gemeinden, so wie wir in kleinen Gemeinden sind, die verstreut sind, die sich manchmal allein fühlen, mitten in einer Welt, die ganz in eine andere Richtung geht. Danke, dass es uns Hoffnung gibt. Danke, dass wir sehen dürfen, dass wir Teil deines großen Volkes, deines wunderbaren Plans sind. Herr, und hilf uns, gib uns Mut, deine großen Taten zu verkündigen. Dass du der Gott bist, der rettet, der seinen Sohn gesandt hat, damit wir Beziehung zu dir, zu dem ewigen, heiligen Gott haben können. Dass wir Kinder Gottes sein können, der einen Plan mit dieser ganzen Welt hat, der souverän ist, aber der auch in mein und in unser Leben reinwirkt, der große Dinge in unserem Leben ganz persönlich getan hat, uns unsere Schuld vergeben hat, uns neu macht. Danke für diese Hoffnung. Herr, hilf uns, so zu leben, dass unser Leben im Alltag, im Beruf, in der Familie, in unseren Beziehungen auf dich hinweist. Dass es das Evangelium unterstreicht. Danke, Heiliger Geist, dass du all diese Dinge tun möchtest in unserem Leben. Damit Jesus verherrlicht wird zur Ehre des Vaters. Amen.